Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich mich erstmal bei euch für eure Unterstützung bedanken. Den Podcast gibt es nämlich jetzt schon seit einem ganzen Jahr und ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er so viel Anklang bei euch findet. Denn asiatische Kultur und Geschichte ist hier im Westen ein ziemlich nischiges Thema und mit dem Fokus auf China habe ich mir sogar noch eine Nische in der Nische ausgesucht. Und trotzdem erreicht der Podcast mittlerweile etwa 1000 Downloads im Monat und das bei nur zweiwöchigen Folgen. Ich freue mich jedenfalls, dass der Podcast bei euch so beliebt ist und sage dafür einfach mal Danke. Damit kommen wir dann aber auch zum heutigen Thema, nämlich der chinesischen Kalligraphie. Und jeder von euch hat schon irgendwo chinesische Schriftzeichen gesehen. Entweder im chinesischen Restaurant, in Filmen oder im Internet. Und es war sogar mal total angesagt, sich chinesische Schriftzeichen tätowieren zu lassen. Obwohl wahrscheinlich fraglich ist, ob da auch immer etwas Sinnvolles auf die Haut gebannt wurde. Aber heute soll es ja nicht um die chinesische Sprache an sich gehen, obwohl die natürlich eine große Rolle dabei spielt. Es geht hier um die Schriftzeichen selbst, die Hanze und die Kunst, diese zu Papier zu bringen. Denn die Kalligraphie, die Shufa, gilt heute als eine der Künste und das war auch schon vor fast 2000 Jahren so. Die vier klassischen Künste in China waren damals nämlich Wei Qi, das wir hier unter seinem japanischen Namen Go besser kennen, die Malerei, die Musik und die Kalligraphie. Tatsächlich ist die chinesische Schrift schon sehr, sehr alt. Die ältesten gefundenen Schriftzeichen stammen aus dem Zeitraum von 1435 bis 1412 vor Christus, aus der Zeit der Shang-Dynastie. Und dabei handelt es sich um gefundene Keramikmalerei mit Zinnober. Auch existieren unzählige Orakelknochen, die mit vielen Schriftzeichen versehen sind. Und die stammen ebenfalls aus der Zeit der Shang und werden auf den Zeitraum von 1250 bis 1200 vor Christus datiert. Orakelknochen sind Tierknochen oder auch Bauchpanzer von Schildkröten, die zur Weissagung benutzt wurden. Aber auch wenn diese Schriften aus der Zeit der Shang-Dynastie die ältesten erhaltenen sind, heißt das natürlich nicht, dass die Shang alleine für das Aufkommen der Schriften in China verantwortlich sind. Es sind einfach nur die ältesten Belege, die wir bis heute gefunden haben. Aber das waren noch lange nicht die Schriftzeichen, die wir heute kennen. Über die Jahrtausende gab es so einige Varianten davon. Erwähnenswert ist auf jeden Fall auch die Siegelschrift, die der erste Kaiser Chinas, nämlich Qin Shi Huangdi, als Standard für sein gesamtes Reich eingeführt hat und damit zum allerersten Mal einen Standard für alle festlegte. Allerdings war die Siegelschrift von Qin Shi Huangdi kein Standard für die Ewigkeit und wurde auch schon während der Han-Dynastie durch die Kanzleischrift ersetzt, die der Regelschrift schon sehr ähnlich war. Wer heute die Regelschrift lesen kann, hat auch keine Probleme damit, die Kanzleischrift zu lesen. Und diese Kanzleischrift wird tatsächlich auch immer noch in der Kunst verwendet. Die Regelschrift, die auch heute noch in Taiwan und Hongkong benutzt wird, existierte auch schon im 3. Jahrhundert vor Christus. Und der ein oder andere kennt sie vielleicht auch als traditionelles Chinesisch. Die letzte große Änderung erfolgte dann erst 1956 wieder, als die Regierung der Volksrepublik China die Kurzzeichen einführte, die in mehreren Phasen erfolgte. Und wie bei der Regelschrift kennt man die Kurzzeichen vielleicht unter der Bezeichnung vereinfachtes Chinesisch. Tatsächlich war diese letzte Schriftreform die zweite offizielle in der gesamten Geschichte Chinas. Denn nach Qin Shi Huangdi erließ kein Kaiser eine offizielle Reform für das gesamte Reich. Und nach dieser kurzen Einführung in die Entwicklung der chinesischen Schrift kommen wir nochmal zur Kalligraphie zurück. Und wie schon erwähnt, gilt die Kalligraphie schon sehr lange als Kunstform. Und das geht vor allem auf den berühmten chinesischen Kalligraphen Wang Shiqi zurück, der im 4. Jahrhundert lebte. Und er führte kursive Linienführung ein, um den Kalligraphen eine persönliche Gestaltung zu ermöglichen. Und diese Änderung machte die Kalligraphie zur vierten chinesischen Kunstform. Das Prestige dieser Kunst war sogar so hoch, dass sich chinesische Kaiser darin übten. Kaiser Huizong beispielsweise, der von 1100 bis 1126 in China während der Song-Dynastie herrschte, gilt als berühmter und geschickter Kalligraph. Sein persönlicher Stil hat sogar einen eigenen Namen und der wird Shujin genannt, was schlankes Gold bedeutet. Und dieser Stil stellt bis heute einen absoluten Höhepunkt der chinesischen Kalligraphie dar. Die Kalligraphie war aber auch eine wichtige Qualifikation für Gelehrte und Beamte, denn in ihr spiegeln sich Charakter, Bildung und Persönlichkeit des Künstlers und jeder Pinselstrich gibt die Emotionen des Künstlers wieder. Da die Kalligraphie eine hohe künstlerische Komponente besitzt, überrascht es auch nicht wirklich, dass Kalligraphen oft auch Maler waren. Für beides werden auch dieselben vier Schätze des Gelehrtenzimmers verwendet. Und diese Schätze bestehen aus dem Schreibpinsel, der Stangentusche, dem Reibstein und dem Papier. Und von diesen zu Papier gebrachten Schriftzeichen, den Hanze, existieren heute über 100.000 Stück. Der überwiegende Teil davon ist aber heute nicht mehr gebräuchlich. Die Volksrepublik China beispielsweise legt die Anzahl der nötigen Schriftzeichen für den Alltag auf 3.500 fest. Und diese nochmal in 2.000 Schriftzeichen für den Alltagsgebrauch und 1.500 für den Nebengebrauch unterteilt. Das sind zwar deutlich mehr als unsere 26 Buchstaben, allerdings muss man dabei auch bedenken, dass ein Schriftzeichen ein ganzes Wort ist. Kombiniert ergeben mehrere Schriftzeichen dann auch weitere Wörter. Und einige Wörter waren so wichtig in der chinesischen Geschichte, dass sie zu Radikalen wurden. Und Radikale sind einzelne Elemente, die innerhalb eines Schriftzeichens verwendet werden. Beispielsweise wurde das Schriftzeichen für Seide zu einem Radikal. Und jedes einzelne Zeichen meint dabei genau ein Wort. Beispielsweise meint das Zeichen für Tag oder Sonne, Ri, auch immer nur Ri. Auch wenn es weitere Zeichen gibt, die auch Tag oder Sonne bedeuten können. Allerdings gibt es Wörter, die trotz unterschiedlicher Bedeutung dieselbe Lautung haben. Die Wörter Daumen und Dorf beispielsweise lauten beide Zun. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die Schriftzeichen dann um Determinative ergänzt. Das sind zusätzliche Zeichenelemente, die die Bedeutung des Wortes näher bestimmen. Wenn Zun also Dorf bedeutet, wird das Zeichen für Holz als Radikal hinzugefügt. Das hilft zwar nicht, um die Bedeutung beim Sprechen zu verdeutlichen, aber immerhin in der Schrift. Beim Sprechen ist man dagegen oft auf den Kontext angewiesen. Natürlich steht da ein Dorf und kein Daumen in der Gegend rum. Und auch wenn für uns die chinesische Schrift sehr fremd und kompliziert wirkt, hatte sie für China schon immer einen riesigen Vorteil. Im Vielvölkerstaat gab und gibt es unterschiedliche Sprachen und haufenweise lokale Dialekte. Aber egal welche Sprache oder welchen Dialekt die man sprach, eine einheitliche Schrift sorgte dafür, dass jeder Schriftkundige imstande war, die Schriftzeichen zu lesen. Und das hat sich in China auch bis heute nicht geändert. So viel zur Einführung in die chinesische Kalligraphie und Schriftzeichen. Und dieses Mal möchte ich auch wieder mehr visuelles Material auf meinem Twitter-Account zur Verfügung stellen, weil das Thema natürlich von zusätzlichen Bildern stark profitiert. Und falls euch Twitter einfach nicht zusagt, lasst mich doch wissen, ob Instagram für euch eine Alternative ist und ich auch dort aktiv werden soll, oder wäre euch eine Website lieber, die komplett ohne Social-Media-Kram auskommt. Lasst mich das gerne wissen, damit ich allen einen Mehrwert bieten kann und nicht nur den Social-Media-Affinen unter euch. Und das Ganze könnt ihr mir zusammen mit Feedback oder Themenwünschen per Mail schreiben an reichdermittepodcast@gmail.com oder auch auf meinem Twitter-Kanal unter @podcastdermitte. Die Links zum praktischen Anklicken dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiter empfiehlt oder auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch wie immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.